Und ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte kein anderes Produkt mehr verkaufen, außer mich selber. Weil ich jetzt weiß, was ich richtig, richtig gut kann. Und es wäre viel zu schade, um es nicht zu tun. Und obwohl man wirklich struggelt, immer wieder mit all den Kosten, mit wie geht's weiter, mit keiner Sicherheit, ja, dann, das kann einem schon wirklich auch Kopfzerbrechen bereiten. Aber das, was ich da erlebe und was ich für Feedback bekomme und wie sich's für mich anfühlt, wirklich mein Talent und mein Traum zu erfüllen, das ist unbezahlbar.
Das sagt Maike Schumacher. Sie hat den Traum vieler Menschen gelebt, angestellt, verheiratet, Münchner Vorort, Doppelhaushälfte. Das Problem, es ist irgendwann nicht mehr ihr Traum und sie wagt mit knapp 50 den Neuanfang, geht den Schritt in die Selbstständigkeit und verwirklicht, trotz aller Hürden, ihren unternehmerischen Traum. Wie es dazu kam und wie gut das alles klappt, darüber sprechen wir in dieser Folge genauer. Mein Name ist Rabea Schlotz, ich übernehme ab dieser Folge für meine Kollegin Anja Bolle die Moderation hier im Flopcast und ich freue mich, dass ihr zuhört.
Der Flopcast, wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer in Kooperation mit Lexware.
Wir haben ja hier im Flopcast schon mit einigen Menschen gesprochen, die sich früh selbstständig gemacht haben. Bei Maike Schumacher ist das anders. Sie studiert zunächst Tanz und Gymnastik an der Bode-Schule in München, wird nach dem Studium angestellt, hat einen sicheren Job, ist verheiratet und zieht in eine Doppelhaushälfte in einem Münchner Vorort. Was für die einen nach dem idealen Leben klingt, entpuppt sich für Maike Schumacher irgendwann aber als goldener Käfig, wie sie es bezeichnet. Also wagt sie den Neustart mit Ende 40 und krempelt ihr Leben um. Auch das Angestellten-Dasein gibt sie auf und wird selbstständig. Sie wohnt heute in Berlin, nennt sich Bewegungsbotschafterin und hat ein besonderes Tanzprogramm entwickelt. Das trägt den Namen Tanz dich glücklich und mittlerweile geht sie damit sogar auf Tour. Außerdem hat sie einen eigenen Podcast, ausgebuchte Tanzkurse und vor allem immer gute Laune und unglaublich viel Energie, wie ihr sicherlich auch gleich hören werdet. Über den Weg in die Selbstständigkeit, die persönlichen und unternehmerischen Herausforderungen und wie man sich Sorgen von der Seele tanzen kann, über all das sprechen wir jetzt gemeinsam. Herzlich willkommen im Flopcast, Maike Schumacher.
Hallo Rabea, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Lass uns doch erstmal ganz von vorne anfangen. Ich habe es ja eben schon erwähnt, bis vor ein paar Jahren hast du den Traum vieler Menschen gelebt, wenn ich das so sagen darf. Wieso hast du denn dein Münchner Vorortleben und die Festanstellung aufgegeben? Also du warst verheiratet, du hast in einer Doppelhaushälfte bei München gewohnt, du hattest einen sicheren Job. Für dich war das offensichtlich nicht der Traum.
Neulich hat eine Freundin erst zu mir gesagt, Maike, du bist aus dem goldenen Käfig geflogen. Und das klingt zwar echt ein bisschen abgedroschen, aber genauso hat sich's angefühlt. Und das Verrückte daran ist, den goldenen Käfig habe ich mir ja selbst so gestaltet. Ich dachte, dass wenn alles im Außen ganz wunderbar glänzt, dass mein Inneres auch glänzt. Also dass mein Wohlgefühl, dass mein Glück zu mir selber und einfach ja mein ganzes Selbstbewusstsein, dass das dann funktioniert. Aber ich habe dann festgestellt, da hilft ganz viel im Außen gar nichts, wenn es innerlich nicht das Wohlgefühl auslöst, das man gerne hätte. Und dann habe ich einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Einfach war es nicht, aber ich war an einem Punkt angekommen, wo es für mich definitiv nicht mehr hätte weitergehen können. Ich dachte, ich baue dieses Haus, ich ziehe da mit meinem Ex-Mann ein, wir werden glücklich bis an unser Lebensende. Mega kitschig, aber das sind natürlich auch so Gedanken, die man hat, wenn man so ein großes Projekt macht. Und die Hoffnung natürlich auch. Mhm. Und als ich dann da drin saß, so ein paar Jahre später, habe ich gedacht, warum stellt sich dieses Gefühl nicht ein? Heute weiß ich natürlich, heute bin ich viel schlauer und größer und älter, dass ich das jetzt weiß. Aber damals wusste ich das noch nicht und da musste die Veränderung her.
Du hast eben schon diesen goldenen Käfig angesprochen. Mhm. Hattest du denn so einen Aha-Moment, in dem du entschieden hast, da musst du jetzt raus, da musst du ausbrechen oder war das eher so ein schleichender Prozess?
Beides gleichzeitig. Mhm. Also es war von Anfang an dann ein schleichender Prozess, aber ich hatte auch wirklich einen ganz krassen Aha-Moment. Ich habe, als ich 12 Jahre alt war, meine Mama verloren und die war damals 43. Und ich weiß nicht, jeder, der seinen Elternteil verliert, habe ich zumindest gehört mit den Menschen, mit denen ich drüber gesprochen habe, die haben nachgerechnet, wie alt bin ich oder wann ist der Zeitpunkt, wo es bei mir hätte sein können. Mhm. Und ich hatte dann mir ausgerechnet, wann ich also in dem Alter wäre, wo sie gestorben ist. Und ein Jahr zuvor, das war wirklich am Tag genau, wusste ich, okay, also in einem Jahr wäre ich an meiner Mutter ihrer Stelle, würde ich da sterben? Und ich habe mir diese kitschige Frage gestellt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du hättest noch ein Jahr zu leben? Das sind ja, kommt in ganz vielen Filmen vor und es ist ja auch so eine, ja, so eine Frage, die man mal so ganz leicht stellt. Aber für mich war sie halt ernst, weil ich wusste, ich war damals dabei, es kann passieren, dass man stirbt. Und es hat mich im Mark und Bein erschüttert, weil die Antwort war, würdest du so weitermachen wie jetzt? Und ich hatte die noch nicht mal im Kopf fertig formuliert und es kam ganz klar, auf gar keinen Fall.
Das ist aber unfassbar radikal. Also wenn ich würde das jetzt mal auch so ein bisschen als Lebenskrise bezeichnen. Du selber hast ja auch einen Podcast. Da kommen wir später vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Und wenn andere eine Lebenskrise haben, dann holen die sich vielleicht irgendwie ein Cabrio, machen eine Weltreise, suchen sich ein neues Hobby. Aber du hast ja dein komplettes Leben umgekrempelt und zwar ziemlich schnell. Also du hast dich getrennt, du hast gekündigt, du bist umgezogen. Unfassbar radikal. Hättest du das selbst erwartet, dass du das machst?
Tatsächlich nicht, nein. Also es war radikal, ja. Wenn du mir das jetzt so aufzählst und erzählst, merke ich das gerade selber. Aber es ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Mhm. Also die Trennung war vorher schon abzusehen. Es hat sich drauf angebahnt. Die Liebe, uns ist die Liebe abhanden gekommen. Mhm. Auf dem Weg Richtung Glück. Einfach, ja, wie es manchen Paaren einfach passiert. Das hat allein schon 2 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, dann kam dieser Tag im November, du musst was ändern. Dann habe ich den Schritt eben gemacht und den Entschluss gefasst. Erstmal trennen, erstmal raus. Mir wurde ein Einzimmer-Apartment beziehungsweise ein WG-Zimmer angeboten. Mhm. Da konnte ich dann rein. Da habe ich 4 Jahre gelebt in München, in diesem Zimmer, in dieser WG. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und das ist auch schon wieder 4 Jahre her. Das heißt, dieser ganze Prozess, also wenn man das mal zusammenrechnet, ging er wirklich schleichend und das waren so insgesamt dann 10 Jahre. Mhm. Und ich habe mal gehört, dass eine Veränderung eines Menschen nur dann stattfindet durch Einsicht oder durch Schmerz. Also wenn der Schmerz groß genug ist, dass man dann in eine Veränderung geht und das war bei mir so. Also ich war wahnsinnig unglücklich, hatte richtige Seelenschmerzen, was ich da auch meinem Mann antue und was ich mir mit diesem Leben, das ich so aufrechterhalte, antue. Mhm. Das ging einfach nicht mehr weiter und dann wurde es radikal, ja.
Würdest du denn dann sagen, dass du bis zu diesem Zeitpunkt oder an diesem Zeitpunkt gescheitert bist mit der Ehe, mit der Doppelhaushälfte, mit dem Traumberuf Tanzlehrerin, den ja viele auch haben. Ist das ein Scheitern?
Also in dem Moment, wo das alles passiert ist, ja. Mhm. Ganz klar, ja. Also gerade das Haus bauen und mir, ich hatte ja gedacht, ich baue mir ein Leben auf. Es wird schön. Es wird ein Traum und das ist das, was alle haben wollen. Ja, ich höre heute noch junge Menschen, die sagen, ah, Mensch, und ich würde auch so gern Haus bauen und heiraten. Das ist ja so ein Klischee. Mhm. Und ich habe wirklich gedacht, das funktioniert. Sonst hätte ich das ja nie gemacht. Ich habe ja nicht aus lauter Jux und Dollerei zu meinem Ex-Mann gesagt, komm, lass das Haus bauen, mal ausprobieren, ob es lustig wird, ja. Sondern da war natürlich, das war klar, könnte ich auf den Knopf drücken und sagen, hey, es hätte alles funktioniert, würde ich da heute auch draufdrücken. Es war ein toller Mann, der einfach, ja, wo es aber gescheitert ist. Es ist einfach wirklich gescheitert. Und das hat auch echt einen Moment gedauert, bis ich mir das eingestehen konnte, dass ich auch scheitern darf.
Mhm. Das höre ich unfassbar gerne. Ich habe nämlich auch gerade ein Haus gekauft mit meinem Mann.
Oh nein!
Oh je! Wir sind doch mitten in der Renovierung und es ist mutmachend auf jeden Fall. Aber der gute Teil kommt ja jetzt quasi noch, muss man ja auch sagen. Denn wir springen mal ein bisschen in der Zeit. Du hast eben schon die WG angesprochen. Mhm. Ist ja auch ein krasser Sprung von ich wohne mit meinem Ehemann zusammen zu ich ziehe in eine WG. Dann bist du Mitte 40, wohnst in so einer WG. Wie waren denn so deine ersten Gedanken, als du realisiert hast, ich habe das echt gerade gemacht?
Ja, also da habe ich wirklich gedacht, ach du Scheiße. ich möchte aber doch ganz kurz zu dem Hausbau sagen, weißt du, es kann auch richtig gut gehen. Es kann auch richtig gut gehen und
ja,
ich sage auch heute noch.
Bei uns geht's natürlich gut.
Ja, und ich sage auch heute noch, ich bin so dankbar um die Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. I've been there, I've done that, I bought that T-Shirt und jetzt weiß ich, das ist halt einfach nichts für mich.
Ja.
Und ich bin dann in dieses WG-Zimmer gegangen, weil das war einfach eine Option. Es war gerade da, mir wurde das angeboten. Ich hatte gar keine Chance als wirklich selbstständige oder als alleinstehende Frau, mir eine eigene Wohnung in München zu suchen. Das kostet so viel horrendes Geld.
Und das
war klar,
vor 10 Jahren schon, ne?
Genau. Genau. Es war klar, das geht nicht, du nimmst dieses WG-Zimmer. Ich fand es auch sehr schön, nicht alleine zu sein, dieses Zusammenwohnen mit unterschiedlichen MitbewohnerInnen hat wirklich toll, es hat wirklich Spaß gemacht, war eine gute Zeit für mich Und ich habe ganz, ganz schnell dann schon gemerkt, dass eine Äußerlichkeit oder das Luxus oder das wirklich Besitz außenrum nicht zu meinem Glück beitragen wird. Und das habe ich schnell gemerkt und dadurch war es auch nicht kein großer Schmerz. Ich hatte dieses Haus. Das Verrückte ist, es ist ja eine Doppelhaushälfte. Mein Bruder wohnt in der anderen Hälfte und immer noch, wenn ich heute ihn besuche, fahre ich in mein altes Zuhause. Und es fühlt sich nicht so an, als hätte ich einen Schmerz damit. Gar keinen. Also ist alles gut gelaufen, wie es war.
Na, zum Glück. Weil man muss ja sagen, du hast nicht nur diese Doppelhaushälfte verlassen, sondern du hast ja auch deinen Job gekündigt. Das, wie gesagt, ich möchte das nochmal betonen, alles auf einmal. Aber du bist ja nicht in eine komplett andere Branche gegangen, sondern du bist dem Tanzen ja treu geblieben. Warum denn also die Kündigung? Ich meine, ist Tanzen dann nicht Tanzen?
Also die Kündigung belief sich ja auf einen anderen Job. Ich habe ja in einem Büro gearbeitet und war Assistentin und habe Buchhaltung und Controlling gemacht, um Geld zu verdienen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt mit meinen Tanzstunden kein Geld verdient habe. Also ich habe Geld verdient, ich habe dafür etwas bekommen, aber es war nicht möglich, davon zu leben. Ich habe in Fitnessstudios unterrichtet, wird man nach Stundenlohn bezahlt und der ist jetzt nicht so exorbitant und man kann ja auch keine 40 Fitnessstunden die Woche unterrichten, sondern maximal 6. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen in die Selbstständigkeit reinzuschnuppern in München, habe mich da aber wahnsinnig schwer getan, weil die Überzeugung der Leute, weil ich mache ja nicht irgendeinen Tanzunterricht, sondern ich unterrichte ja freies Tanzen. Also ich entlocke den Menschen mit meinem Tanzunterricht ja etwas. Also man braucht ein offenes Herz, um zu mir zu kommen und man braucht auch ein bisschen Mut, weil ich schon das eine oder andere einfach ausprobiere, um zu gucken, was es mit den Menschen macht. Und da war in München irgendwann mal die Fahnenstange, das Ende der Fahnenstange erreicht. Und die Räumlichkeiten waren viel zu teuer und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, so geht es nicht.
Aber das heißt, bei dir lernt man keine Tanzchoreografie oder irgendwelche bestimmten Schritte, sondern du machst die Musik an und dann machen alle so ein bisschen, was sie denken oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, nicht ganz so, aber also von außen betrachtet könnte man das so meinen, okay. Ja. Ich habe ganz lange Choreografie unterrichtet und bei Choreografie ist ja einfach das Erfolgserlebnis, wer macht die Trainerin am besten nach? Und dann geht man glücklich raus. Und das habe ich irgendwann mal gemerkt, das geht ja gar nicht. Ich habe dann eine Methode gelernt, um Leute anzuleiten, frei zu tanzen. Ich kann nicht einfach in den Raum gehen und sagen so, los, tanz! Dann passiert überhaupt nichts. Ja? Dann wird die Unsicherheit nur noch größer. Das ist wirklich awkward. Also das kann man niemandem antun. Sondern ich führe die Menschen ganz sensibel, mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl, erstmal in ihren Körper. Wir sind ganz viel abgelenkt davon, heutzutage vor allem durch alles im Außen, ja, nicht mit unserem Körper uns zu beschäftigen. Und da braucht es erstmal einen Moment, bis man an seinen Füßen, bis man in seinem Körper ankommt. Dann benutze ich die Gruppendynamik, die Emotionen der Musik, den Rhythmus, den Flow, teilweise auch die Lyrik, die ein Lied mit sich bringt und übersetze das den Menschen in Bewegung. Also ich weiß genau, was es zu tun gibt. Es ist eine laute Bewegung, eine leise, eine zärtliche, eine wilde, eine große, eine kleine. Und dann leite ich die ganze Stunde sozusagen demnach an. Und es klickt in jeder einzelnen Person einfach was anderes an. Wir speichern alle unsere Emotionalitäten körperlich auch ab und ich lock sie dir raus.
Das erinnert mich so ein bisschen an Contemporary Dance, wo man ja auch so ein bisschen die Musik aufnimmt und in Tanz übersetzt. Allerdings auch meistens choreografiert. Aber ich habe so das Gefühl, so ein bisschen ähnlich, oder?
Ähnlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe natürlich das Rad damit nicht neu erfunden. Ich habe eine Ausbildung gemacht, da habe ich das Ganze gelernt. Und habe das so auf meine Sprache übersetzt. Ich bin ja ein sehr offener Mensch. Ich bin sehr begabt, Menschen in Bewegung mitzureißen und mit meiner Energie abzuholen. Und das sind so meine kleinen, ja, noch so Zaubertricks obendrauf. Also, dass es wirklich auch eine freie Sache ist, weil jeder kann nur tanzen, wie er tanzt, nicht wie ich.
Du hast gesagt, du hast 4 Jahre dann noch in München verbracht als selbstständige Tanzlehrerin, sage ich jetzt einfach mal. Aber so richtig losgegangen ist es da noch nicht. Woran hat es gelegen? Wollen die Münchner nicht frei tanzen oder was war der Struggle?
Ich bekomme immer so ein bisschen Ärger von meinen Ehemaligen, ob es denn wirklich daran lag. Aber ich muss ganz klar sagen, ja, Leute, es tut mir nicht leid, aber ja. Ich musste mich in München immer beweisen. Also mir wurde auch nicht so geglaubt, wenn ich sage, hey, ich mache das und das. So, Mensch, komm doch mal vorbei, zeig mir das mal. Ich bin echt ein paar Wochen in Berlin, lerne eine ganz tolle Frau kennen, die ein wunderschönes Studio in Berlin hat. Ich erzähle ihr eine Minute davon, wer ich bin und sie schlägt mir sofort vor, das in ihrem Studio anzubieten. Also hier sind die Menschen in Berlin viel aufgeschlossener und es geht viel leichter und die haben auch Lust auf was Neues. In Bayern ist es doch ein bisschen so, und jetzt sage ich was ganz gescherzt, aber was der Bauer nicht kennt, das frisst er halt einfach nicht. Und es ist, wie es ist. Also ja, es geht besser, es ist schon besser. Ich habe mir sagen lassen, die Mühlen mahlen schneller, aber ja. Ja, und die Räumlichkeiten waren da auch extrem teuer und es war einfach alles nicht so leicht. Hier helfen mir auch ganz viele Menschen. In Berlin ist einfach, hier ist auch, wird ganz sich groß auf die Fahne geschrieben, sich gegenseitig zu supporten. Das kannte ich vorher so nicht.
Aber du hast es ja trotzdem 4 Jahre durchgehalten. Hattest du denn dort trotzdem irgendwie Hilfe oder wie hast du das geschafft? Also wenn du sagst, das Studio war so teuer, Wohnen war unfassbar teuer, dann waren die Münchner noch ein bisschen skeptischer. Wie hast du das Ganze dann umgesetzt in München?
Das ist echt eine gute Frage. Es ist auch, glaube ich, mein größtes Talent ist mein Durchhaltevermögen. Ist alles andere ist keine Option. Das ist einfach ein riesengroßes Talent und eine Begabung, die ich da habe. Und ich wusste schon immer, es fehlt nur irgendwas. Irgendwas fehlt, dass der Knoten platzt. Und ich habe auch in München natürlich noch zugearbeitet, weil es gar nicht anders ging. Also ich habe da auch dann immer noch im Büro gearbeitet und unterstützt, damit ich genug Geld verdienen kann. Ja, und ich wusste aber in mir drin, dieses Licht, das sagt ja, man sagt ja so oft, wenn auch gerade in einer Midlife-Crisis, was ist dein Talent, wo scheinst du am hellsten? Und es kam immer wieder auf meinen Tanzunterricht zurück. Und es war, also aufgeben ist einfach keine Option, Punkt.
Und du hast dann auch nicht aufgegeben, aber du bist weggezogen, nämlich nach Berlin, das haben wir schon gehört. 2020 war das. Was hast du dann in Berlin direkt gemacht? Diesmal hat es für eine eigene Wohnung gereicht, nicht mehr nur fürs WG-Zimmer. Ja. Und dann, was hast du von Berlin aus gestartet?
Ja, dann kam erstmal Lockdown. Ich hatte das sensationelle
Corona.
Glück.
Wir erinnern uns vage.
Also eine Tanzlehrerin, die Lust hat, große Gruppen zu unterrichten, und dann sind alle Türen geschlossen. Und da hatte ich noch das Glück, ich habe damals noch mit der Gruppe zusammengearbeitet, über die ich das freie Tanzen gelernt habe. Wir waren mehrere Frauen, die also auch so eine freie Tanzstunde anleiten. Und es gab mehrere von uns, die technisch sehr affin waren. Und wir haben sofort ein Internetprogramm eröffnet in den ersten 6 Wochen Lockdown und sind sozusagen damit gestartet. Und ich mittendrin und habe da ganz viel gelernt. Wir haben auch versucht, das weiterzumachen in den weiteren Lockdowns und haben dann auch Gebühren verlangt. Vorher war es auf Spendenbasis und da wurde relativ schnell klar, die Leute sind nicht gewillt, dafür so groß Geld zu bezahlen, wenn das auf so ein breit gefächertes Team ausläuft. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, die meisten Tickets werden bei mir verkauft. Und dann habe ich diesen ganz großen Schritt Ende 21 gewagt und habe mich alleine dann in die weite Flur gewagt und habe dann auch mit Online-Kursen erst angefangen. Das wurde dann ganz schnell ganz erfolgreich, weil ich das große Glück hatte, mit einer Life-Coach-Frau zusammenzuarbeiten, die eine sehr große Community hat. Und damit wurde Tanz dich glücklich geboren. Und das habe ich aber über ein Jahr online unterrichtet, habe mir das aufgebaut, deutschlandweit sogar. Und habe danach angefangen, in Berlin kleine Sessions zu geben und habe dann wirklich mich ausgeweitet und gehe auf Deutschland-Tour. Und ja, das mache ich heute auch noch und hatte vor 4 Wochen in München bei Fürstenfeldbruck, also in meiner alten Heimat, eine riesengroße Tanzsession mit 180 Leuten in einer gemieteten Halle und bin mit meinem eigenen Tanzprojekt zu Hause gewesen.
Da muss man ja sagen, dieser Lockdown-Moment, da hätte man ja auch dran scheitern können, ne? Stattdessen habt ihr das dann online gemacht und ich stelle mir das furchtbar schwierig vor, weil du sagst ja, du willst die Leute dazu anleiten, sich selber zu bewegen.
Ja.
Das funktioniert aber natürlich in einer Gruppe viel, viel leichter, als wenn man alleine bei sich im Wohnzimmer steht. Wie wurde das denn aufgenommen?
Ich bin auch ganz fasziniert gewesen, dass es funktioniert. Wir haben es allerdings so gemacht, kennst du das noch früher, wenn du wirklich mal die Sau rauslassen wolltest, dass du deine Zimmertür zugemacht hast, total laut Musik aufgedreht hast, vielleicht noch mit Kopfhörern und bei dir wirklich ungestört in deinem Zimmer abgespackt hast,
wie man das so gerne.
Ja, geil! Genau so war es. Und das Ganze einfach mit einer richtig super duper Playlist und einer Anleitung. Und so hat das echt funktioniert. Ich hatte dann teilweise in diesen Online-Zoom-Calls 80, 90, 100 Leute drin.
Krass.
Und dann siehst du dich ja auf dem Bildschirm und jeder flippt zu Hause aus. Man hat ja da diese ganzen kleinen Kacheln. Und ich habe natürlich auch mit der Stimmung und dem, was ich sage, das war natürlich auch alles platziert. Ja, ich mache da nicht luftikusfrei hinaus, oh, jetzt ein bisschen tanzen und jetzt klatschen wir meistens schön, sondern wirklich mal, guck mal, was passiert, wenn du deine Arme in die Luft reißt und reißt sie nach oben. Und dann siehst du auf dem Bildschirm, alle Leute reißen auf den gleichen Schlag zur Musik die Arme nach oben und es gibt auch dieses Gruppengefühl und es entsteht genau das Gleiche.
Okay,
sehr faszinierend.
Cool. Ja, also ich kann das auf jeden Fall nur teilen. Also auch jetzt, wenn ich irgendwie genervt bin oder so, dann erstmal laute Musik über Kopfhörer und dann einmal kurz ein bisschen tanzen. Ich mache das häufig auch beim Putzen.
Ja, sehr schön.
Ich putze dann immer tanzen durchs Haus. Genau, von daher kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen. Aber ich frage mich natürlich, wie sind die Leute denn dann auf dich aufmerksam geworden? Denn wenn wir uns doch mal zurück überlegen, Lockdown, keiner wusste, was ist Corona. Alle waren irgendwie nur damit beschäftigt, die Fallzahlen zu analysieren und Bananenbrot zu backen. Und gleichzeitig sind ja auch unfassbar viele Angebote relativ schnell dann aufgetaucht, wie man von zu Hause sein Leben gestalten kann. Wie hat sich denn euer Konzept da durchgesetzt? Also wie habt ihr dafür geworben? Oder ich meine, du kannst ja nirgends hingehen und sagen, hallo, wir haben einen Workshop.
Das stimmt. Ja, wir haben das große Glück gehabt. Also wir haben alle zusammengelegt sozusagen und unser Tool war Social Media. Also sowohl Facebook, Instagram, dann haben wir Newsletter verschickt. Jede Trainerin hatte in ihrer Ecke ihre Leute sitzen und dann hat sich das relativ schnell multipliziert. Wir haben einen Radiosender auch angeschrieben, wir hatten den Bayerischen Rundfunk auch eingeladen und da waren natürlich alle auch, haben sich gefreut über eine neue Idee, mal was anderes als wirklich nur die Fallzahlen studieren, sondern mal raus aus dem Kopf, rein in den Körper und das auch noch übertanzen. Und es war dann wie so ein Lauffeuer. Es hat sich wirklich tatsächlich rumgesprochen. Das waren dann auch Leute, die gesagt haben, oh komm, beste Freundin, einer darf zu Hause sein, wir machen das bei mir zu Hause. Dann hat sich diese Gruppe wieder geteilt und dann ging das eigentlich relativ schnell. Und dann hatte ich eben dieses Glück, dass ich mit dieser Life-Coach-Frau nochmal eine Multiplikatorin hatte, weil die auf Instagram sehr populär war. Und heutzutage ist das ja eine Währung. Instagram ist eine Währung und Instagram eine Aufmerksamkeit da ist halt einfach sensationell und so hat es funktioniert.
Kannst du denn vielleicht erklären, warum das funktioniert? Also ich merke es ja bei mir selber, es funktioniert, man hat danach irgendwie bessere Laune, aber warum denn? Ich meine, du beschäftigst dich jetzt schon sehr, sehr, sehr lange mit Tanzen. Was macht dieses freie Tanzen, dieses ich mache mir jetzt Musik rein und lass einfach mal alles raus, was macht das mit dem Körper? Warum wird man davon glücklich, wie dein Programm ja auch heißt?
Ja, das Tolle an unserem Körper ist, dass der das ganz von alleine macht. Also das Glück ist an der Hüfte mit uns verbunden. Das Verrückte ist, man kann vor Glück tanzen. Ja, das kennst du bestimmt auch, dass man die Arme hochreißt. Aber unser System funktioniert auch andersrum. Das heißt, ich kann übers Tanzen ins Glück kommen. Das ist die einfachste Erklärung bei der ganzen Sache und ich glaube, für jeden, der jetzt zuhört, das macht auch absolut Sinn, weil wenn man schlechte Laune hat, funktioniert es genauso, sich aus seinem Kopf rauszuholen ins Wohlgefühl. Die ganzen Synapsen, Serotonin springt automatisch an. Unsere Zellen, die schwingen, ja, und wenn man diese Schwingung auch noch im Rhythmus multipliziert, veranstaltet man mit sich selber eine innerliche Party. Und man streut sich sozusagen in sein ganzes System Konfetti übers Tanzen. Es klingt jetzt alles sehr einfach, aber das Verrückte ist, genauso einfach ist es auch.
Es ist so ein bisschen wie Runner's High, ne? Also wenn man joggt, dann werden ja auch Endorphine freigesetzt. Also wenn man lang genug läuft. So
genau, also beim Tanzen geht es ein bisschen schneller.
Hat vielleicht.
Ja. Ich bin keine Laufperson, also ich weiß nicht, was ein Runner's High ist. Soweit bin ich noch nie gekommen. Aber beim Tanzen geht es halt einfach um einiges schneller und man muss sich nicht dazu verausgaben, sondern der Körper macht es von ganz alleine. Und wenn man das mit einem Wohlgefühl macht und so einem Genuss und so richtig seinen eigenen Tanzstil auspackt, ja, das ist ja wie eine Kunstform, dann belohnt einen der Körper damit mit eben genau den Glückshormonen.
Das Ganze funktioniert ja nicht nur in Berlin, du hast es eben schon selbst angesprochen. Du gehst ja mittlerweile mit diesem Tanzprogramm auf Tournee quasi schon. Bis zu 180 Leute, hast du eben schon gesagt, selbst in München. Das heißt wahrscheinlich anderswo sind es vielleicht sogar noch mehr. Wie kann man sich das dann vorstellen? Ist das einfach so ein bisschen wie Großraumdisco und du motivierst oder I don't know, wie läuft das ab?
Sehr schön, hast du das gesagt. Nee, ist es nämlich gar nicht. Also es ist natürlich, es ist ein Ich würde sagen, es ist versteckte Tanztherapie. Mhm. Ich benenne es extra nicht so, weil das dann vielleicht die ein oder andere daran hindert, weil man denkt, oh mein Gott, die macht was mit mir, was ich nicht will. Das passiert natürlich nicht, sondern es passiert alles nur so, wie du das möchtest. Ja? Ich kann ja nur anbieten, ich bringe ein Tablett an Möglichkeiten mit allen schönen bunten Sachen drauf. Und jeder, der zu mir kommt, kann sich von diesem Tablett einfach ein Stückchen runternehmen und gucken, ob ihm oder ihr das gefällt oder nicht. Ich fange ganz ruhig an. Erstmal gibt es eine große Begrüßung. Die meisten kennen mich über Social Media oder über irgendeinen Radiobeitrag, den sie von mir gehört haben. Das heißt, es ist am Anfang erstmal ein ziemlich großes Hallo, dass sie mich zum ersten Mal live sehen und in Farbe. Und du bist ja nur 1,65 klein. Also so geht's schon mal los. Und dann freue ich mich, empfange die ganze Gruppe natürlich. Und dann fange ich sehr meditativ an. Also wirklich erstmal komm bei dir an, komm im Raum an. Finde erstmal den Punkt, auf dem du stehst, und das bringt schon die meisten dazu, wirklich zu sich selber zu finden. Und dann habe ich ein Programm immer mit anderer Playlist vorbereitet, weil sonst wäre mir das viel zu langweilig, würde ich jede Session die gleiche Musik benutzen, dass ich sie so langsam reinbringe. Erstmal locke ich sie so langsam an und dann steigert sich das Ganze und beim vierten, fünften Lied brennt die Hütte. Also alle Arme sind in die Luft, es wird geschrien, gelacht, mitgesungen und so richtig aus sich rausgegangen. Und wenn das in einer ganzen Gruppe passiert und vor allem mit so vielen Menschen, weiß man auch, okay, hier kann ich sein, wer ich bin. Hier hält mich niemand zurück, hier muss ich mich nicht einschränken, hier bin ich nicht zu wild. Auch selbst die, die ein bisschen kleinere Bewegungen oder leisere Bewegungen machen möchten, passen ja in diese Gruppe rein. Mhm. Und das macht einfach was mit dir, deinem Wohlbefinden, deinem Selbstwertgefühl und deinem Selbstbewusstsein auch. Und dann lasse ich den ganze Session, also eine Session dauert bei mir 90 Minuten. Es geht richtig zur Sache. Und dann mache ich aber auch ein paar intime Momente, wo du dich vielleicht selber neu entdeckst, wo du Sachen ausprobierst, die du vielleicht noch nie gemacht hast. Und dann mache ich so eine kleine Schatzkiste in dir auf. Und dann kannst du da auch da überlegen, ob du reingucken möchtest oder nicht. Und dann beende ich das Ganze in einem ganz ruhigen, wieder meditativen Moment, dass die ganzen Glücksfunken, die in dem Raum rumgeschwebt sind, auf dich niederrieseln und die du dann mit nach Hause nehmen kannst.
Und du betonst dabei ja auch, dass es dabei gar nicht so richtig um den Sport an sich geht, sage ich mal. Also viele betreiben ja auch Tanzen, um Kalorien zu verbrennen. Und man verbrennt ja beim Tanzen unfassbar viele Kalorien, einfach weil man den ganzen Körper benutzt. Aber du sagst, genau darum soll es nicht gehen. Warum nicht?
Genau, darum soll es nicht mehr gehen, weil das war die alte Maike. Das war die Fitness-Maike, das war die Gymnastik-Maike, die auf sowas geachtet hat, beziehungsweise dachte, dass das wichtig ist. Mhm. Und ich finde das aber gerade beim Tanzen nicht wichtig. Das passiert automatisch, da brauchen wir überhaupt nicht drüber nachdenken. Mhm. Also es passiert sowieso, es sind alle klitschnass. Jeder geht mit einer neuen Frisur nach Hause vor lauter Abrocken, aber das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil beim Tanzen dieses Feingefühl, das man für sich selber dabei entwickelt, viel, viel, viel wichtiger ist und viel, viel schöner, um darüber nachzudenken und das hinzuschauen, was es mit einem gemacht hat. Den Sport kann man woanders machen, da kann man schön ins Fitnessstudio gehen, da komme ich ja auch her, aber da möchte ich einfach nicht mehr zurück.
Dann möchte ich aber mal von dir wissen, was macht dich denn am Tanzen glücklich? Also was begeistert dich denn so am Tanzen?
Genau das, was ich vorhin gesagt habe auch. Ich kann sein, wer ich bin. Mhm. Ich bin ja eine, obwohl sehr klein und zierlich, eine sehr laute Persönlichkeit, sehr wild und sehr, ja, ich lebe mich einfach gerne aus und das kann ich auf der Tanzfläche machen. Ja, ich kann sein, wer ich bin. Aus mir kommt dann auch oft mein inneres Kind raus und ich springe, als wäre ich 5 Jahre alt im Hopserlauf und reiß die Arme nach oben. Und das ist einfach für mich das schönste Gefühl, was es gibt. Mhm. Dieses Verausgaben, dieses Sein dürfen, wer ich bin und dabei auch noch leuchten.
Dann möchte ich doch mal ein bisschen ein Fazit ziehen. Du bist jetzt schon mehrere Jahre selbstständig. Hast aber zum Vergleich auch die Zeit als Angestellte. Was ist denn dein Fazit? Ich hab das Gefühl, ich weiß schon, wie das Fazit
ausfällt. Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe das Gefühl, du findest die Selbstständigkeit, ich weiß nicht, ob besser das richtige Wort ist, aber ich habe das Gefühl, das ist für dich der richtige Weg. Liege ich damit richtig?
Ja, es ist auf jeden Fall für mich der richtige Weg. Obwohl ich natürlich ganz klar dazu sagen muss, also dieses Scheitern passiert mir ja täglich. Ne? Als Selbstständige sowieso, man fängt immer wieder Projekte an und sie fallen dann runter oder es klappt nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber ich habe eine sehr starke Willenskraft und ein sehr starkes Durchhaltevermögen. Und das haben bisher immer nur ArbeitgeberInnen abbekommen, aber nie ich so richtig selber. Und ich habe viele Produkte verkauft. Ich war auch im Vertrieb tätig. Und da wurde sich halt immer auf die Maike verlassen, die das ja kann. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte kein anderes Produkt mehr verkaufen, außer mich selber. Mhm. Weil ich jetzt weiß, was ich richtig, richtig gut kann. Und es wäre viel zu schade, um es nicht zu tun. Und obwohl man wirklich struggelt, immer wieder mit all den Kosten, mit wie geht's weiter, mit keiner Sicherheit, ja, dann, das kann einem schon wirklich auch Kopfzerbrechen bereiten. Aber das, was ich da erlebe und was ich für Feedback bekomme und wie sich's für mich anfühlt, wirklich mein Talent und mein Traum zu erfüllen, das ist unbezahlbar.
Hast du dann trotzdem manchmal Zweifel oder bereust du irgendwas an diesem Scheitern, das vor 8 Jahren stattgefunden hat?
Also ich zweifle so einmal die Woche, würde ich sagen.
Wer nicht.
Wer nicht. Eben, jetzt mal im Ernst, hätte ich doch. Aber ich bin kein Mensch, der irgendwas bereut. Ich glaube ganz fest daran, dass der Lebensweg genauso läuft, wie er sein soll. Und wie die Dinge passieren, so wie sie sein sollen, egal mit ihren allen Höhen und Tiefen. Und nein, ich bereue nichts, aber ich zweifle natürlich und dann denke ich mir wieder, okay, hier habe ich Tickets verkauft, nächster Termin für Fürstenfeldbruck steht schon an für nächstes Jahr. Ich fühle mich wie Billie Eilish, die auf Konzerttour geht. Also nein, es geht nur aufwärts damit und das wird dann dir, das stillt oder es macht die Zweifel sehr schnell, sehr leise.
Das heißt, du hast volle Hallen, du hast 15.000 Follower auf Instagram. Würdest du also sagen, Scheitern lohnt sich?
Ja, auf jeden Fall. Also die vollen Hallen, sie füllen sich jetzt eben gerade erst, weil dieser Schritt, diese neue Sichtbarkeit auf Instagram ist ja jetzt auch erst seit ein paar Wochen alt. Aber wenn man das Grinsen jetzt in meinem Gesicht auch hören kann, es lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Und welche Pläne hast du dann für die Zukunft? Also was macht die neue Maike demnächst, 2024, 2025?
Weiter auf dem Weg gehen und gucken, wo er hinführt und die Hilfe annehmen, die mir da geboten wird und weiter gucken, was passiert. Und als ganz großes Ziel, weil ich habe einfach gemerkt, je mehr Menschen in einer Halle zusammenkommen zum Tanzen, umso großartiger ist wirklich diese Gruppendynamik. Und ich auch sehr gerne auf der Bühne stehe, weil ich es kann. Und weil ich den Raum auch halten kann. Und dementsprechend ist das nächste Ziel nicht 180, sondern vielleicht 1800 oder vielleicht 10.800. Ich möchte gerne die Olympiahalle voll machen in München.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade so an Schleierhalle in Stuttgart oder so gedacht.
Ja, genau. Ja. Also das ist so die Vision, da möchte ich gerne hin. Das wäre ein Traum.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Aber welchen Tipp hast du denn dann für andere Menschen, die jetzt vielleicht auch später im Leben so eine große Veränderung wagen? Was kann man von dir lernen?
Mein Tipp ist, und der wurde mir selbst irgendwann mal gesagt, weil als ich da angefangen habe, mein Leben zu verändern, hat irgendjemand mal gesagt, Maike, du bist so mutig. Du bist so mutig, das Haus und den Job loszulassen und so. Und dann hat die Person zu mir gesagt, aber weißt du was, Mut wird immer belohnt. Und wenn man einmal mutig war und einmal so einen Schritt gemacht hat, das kennt jeder von uns, dass du wirklich manchmal denkst, nee, das kann ich nicht, ich traue mich das nicht. Also man hat 100.000 Ausreden, man findet immer einen guten Grund. Aber am Ende, wenn man es runter reduziert, geht es immer nur um diesen Mut zu haben und zu sagen, ich probiere das jetzt einfach mal. Und ich kann für mich nur sagen, dieser Mut wird immer belohnt. Und je öfter man mutig ist und je öfter man diesen Mutschritt geht, umso leichter wird er auch. Und das ist eigentlich das, was mein Leben auszahlt und was mir einfach mein Herz erfüllt. Und das kann ich einfach genauso weitergeben.
Das ist ja tatsächlich auch eine Message, die wir beim Flopcast häufiger haben.
Ja.
Dass Leute gescheitert sind und dann den Mut hatten und was Neues gemacht haben und dann lief's. So. Ich meine, dafür sind wir ja da hier mit dem Flopcast. All das hat uns Maike Schumacher hier erklärt. Sie hat mit Ende 40 ihr Leben umgekrempelt und sich in die Selbstständigkeit gewagt und ihren unternehmerischen Traum erfüllt. Danke, liebe Maike, für deine Zeit und die persönlichen Einblicke in dein Leben.
Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen Dank.
Danke dir.
Es ist ohne Frage ein radikaler Schritt, den Maike Schumacher in ihrem Leben gemacht hat. Und wenn man vor so einer schweren Entscheidung steht, kann da sicher dieses genauso radikale Gedankenspiel helfen. Würdest du genauso weitermachen wie jetzt, wenn du nicht mehr lange zu leben hast? Und die gute Nachricht, die wir ja schon wirklich häufiger hier im Flopcast gehört haben, ist, einfach mal probieren, mutig sein, in der Regel wird man dafür belohnt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Wenn ihr keine Folgen vom Flopcast verpassen wollt, folgt uns doch gerne. Und dann hören wir uns hier wieder nächsten Mittwoch. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ziegert in der Redaktion und Noah Schulz in der Audioproduktion. Ich bin Rebea Schlotz und bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.